Mitte August sind 10 Kolping-Mitglieder vom Diözesanverband in Köln nach Kolumbien aufgebrochen, um gemeinsam 25 Jahre Partnerschaft zwischen dem Diözesanverband Köln und dem Kolpingwerk Kolumbien zu feiern. Organisiert hat das Ganze die stellvertretende Diözesanvorsitzende Sabine Terlau, unterstützt von der Diözesansekretärin Sigrid Stapel. Wie leben denn die Kolping-Mitglieder in Kolumbien? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist sehr unterschiedlich, aber die meisten kommen aus eher ärmlichen Verhältnissen und dort ist die Kolpingsfamilie auch eine Möglichkeit zur Hilfe, zur Selbsthilfe, sodass sie versuchen, sich auch eigenen Lebensunterhalt aufzubauen. Also sehr anschaulich haben wir das in der Bäckerei gesehen, die wir in Bogota angeguckt haben. Dort war unten der Raum, wo im Grunde die Kolpingsfamilie sich traf und auch den Teig herstellte. Darüber war ein Stockwerk aufgebaut, wo die Familie, der das Haus gehörte, wohnte. Und darüber war ein offenes Stockwerk, wo der Ofen auch stand. Und das war schon sehr beengt. Also auf dem ersten Stockwerk lebten unserer Schätzung nach dann auch mindestens 8 Leute der Großfamilie dann zusammen.
In 3 Generationen.
Mm. Und wie muss man sich so die Häuslichkeiten vorstellen?
Also Häuslichkeiten so vorstellen, man fängt an zu bauen, wenn man etwas Geld hat, wenn man etwas Steine hat, dann wird ein Raum gebaut. Und wenn mehr Geld vorhanden ist oder Material vorhanden ist, dann wird der nächste Raum dran gebaut oder es wird das nächste Etage dran gebaut. Also von daher, das sieht man in ganz Kolumbien, es sind alles halbfertige Häuser. Und nicht so, wie wir uns das vorstellen, mit ordentlichen Fenstern drinne, die dicht sind, mit Fensterscheiben drinne und mit einem ordentlichen Dach drauf. Also man sieht da schon ganz was anderes. In Bogota sind vor allen Fenstern Gitter und vor allen Türen auch zum Schutz vor Einbrechern. Wenn man mehr in die Region um Mariquita kommt, im Bereich Tolima, was ja, wie eben schon gesagt hat, auf nur 250 Meter Höhe liegt, fehlen auch die Glasscheiben, weil es da halt das ganze Jahr über warm ist. Es zieht durch. Und man ist froh, dass der Windzug geht, weil man eine Kühlung hat. Vielleicht ist dabei zu erwähnen, was für uns überraschend ist, man muss da morgens auch kalt duschen. Und das auf dem Kopf ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Da ist man dann sofort wach.
Aber das geht auch. Ja, da ist man dann hellwach.
Mit welchen Gefühlen sind Sie denn beispielsweise in Bogota auf die Straße gegangen? Hatten Sie da Angst?
Also war das erste Mal in Kolumbien und ich habe mich sehr sicher gefühlt, weil wir immer begleitet worden sind von unseren Partnern und Partnerinnen. Vor allen Dingen der Busfahrer, der uns begleitet hat, hat uns keinen Augenblick aus den Augen gelassen. Und in den Armenvierteln haben sie sehr stark darauf geachtet, dass wir, wenn es dunkel wurde, dann tatsächlich auch raus aus dem Armenviertel waren. Weil die sagten, ab dann wird es gefährlich. Aber in Bogota selber im Zentrum habe ich mich so sicher und unsicher wie in jeder anderen Großstadt auch gefühlt. Auffällig ist schon, wenn man übers Land fährt, wie viel Militärpräsenz es gibt und wie viel Militärkontrollen. Und in die Gebiete, die unsicher sind, haben uns die Kolumbianer auch gar nicht gelassen, sodass ich keinerlei Zeit Angst hatte.
Also ich denke, man kann sich genauso frei bewegen wie hier auch. Ich denke, auf der Domplatte ist man auch ganz schnell überfallen hier. Und es gibt in Deutschland auch Gegenden, wo man nicht unbedingt hingehen möchte. Und wenn man da in Kolumbien auch drauf achtet, kann man da sich frei bewegen.
Wenn Sie Ihre Eindrücke aus Kolumbien jetzt so ein bisschen reflektieren, was sind denn die größten Schwierigkeiten, mit denen die Menschen zu kämpfen haben? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Ich denke, die größten Schwierigkeiten sind, erwerbstätig zu sein. Jeder schaut, dass er einen kleinen Verkauf auf die Beine kriegt. Also es fallen im Straßenbild sehr, sehr viele Wagen auf, mit irgendwelchen alten Fahrradreifen zusammengebaut, mit einem Holzstück dazwischen, wo dann Früchte präsentiert werden oder Saft angeboten wird aus einer Handentsafter ohne Maschine, ohne alles. bei den Autos kommen, wenn man mit dem Auto fährt, kommen Fensterputzer vorbei. Wenn sie an der Ampel stehen, putzen ihnen gerade die Scheibe, erwarten dann Geld. Am Flughafen, ja, das ist, glaube ich, aber an allen Flughäfen so, hilft ihnen jeder beim Gepäck gegen ein Entgelt. Auffällig, denke ich, ist schon, dass jeder auch guckt, ein bisschen Geld zu bekommen, um sich damit einfach über Wasser halten zu können. Denn Schule kostet immer Geld, Bildung kostet immer Geld, egal ob es eine staatliche oder eine Privatschule ist. Es muss die Schuluniform bezahlt werden. Es müssen Materialien für die Schule gekauft werden, ähnlich wie bei uns auch.
Also was mir so aufgefallen ist, einmal die ökonomische Unsicherheit, aber eben auch die politische Unsicherheit, dass eben noch nicht so genau klar ist, wie geht es mit dem Land weiter. Und viele Kolumbianer, ist mir so aufgefallen, vermeiden es auch, über die direkte Politik zu reden. Oder haben uns auch erzählt, dass sie sich niemals in einem Café öffentlich über Politik unterhalten würden.
Viele Kolumbianer würden sich nicht öffentlich über Politik unterhalten, aber wir möchten das gleich tun in der kommenden halben Stunde. Dankeschön erstmal an Sabine Terlau und Sigrid Stapel.